Am Sonntag ist Ironman in Hamburg und ich habe mich dummerweise letztes Jahr dafür angemeldet. Jetzt steht die Rennwoche bevor, also wir sind eigentlich schon drin und das ist ja immer die Zeit, wo es stressig ist, wo man viel beachten muss, wo man sich überlegen muss, was man vielleicht am Sonntag alles dabei haben sollte und wo eigentlich ja irgendwie schon so geplant immer was schief geht. Deswegen sprechen wir heute mal über die Rennwoche, vielleicht auch ein bisschen über den Ironman in Hamburg und meine Vorbereitung, aber auf jeden Fall über die Dinge, die man eben beachten sollte, um einen möglichst entspannten Renntag zu haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast, der Podcast, wenn es ums Laufen, Schwimmen und Radfahren geht. Diese Folge wird dir präsentiert vom Mission Triathlon Racing Team, der Triathlon-Community, die dich im Sport voranbringt. Denn im Team bekommst du eine strukturierte Trainingsplanung auf vier Niveaus, die wir dir über unseren Partner Training Peaks zur Verfügung stellen. Für die spezielle Wettkampfvorbereitung stehen dir zusätzlich zahlreiche weitere Pläne zur Verfügung, die du ganz individuell nutzen kannst.
Darüber hinaus bekommst du als Teammitglied aber auch Zugang zu monatlichen Webinaren und einer ständig wachsenden Wissensdatenbank rund um alle Aspekte des Triathlons. Aber damit nicht genug. Du kannst dich exklusiv im Teambereich mit anderen Mitgliedern austauschen und zum gemeinsamen Training verabreden. Und das Beste, mit dem Code MTP-Rabatt bekommst du als Podcast-Hörerin oder Hörer den ersten Monat gratis. Schau doch gleich mal rein. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir sehen uns gleich im Racing-Team.
Ja, es fühlt sich natürlich genau richtig an. So, ich starte in die Rennwoche montagmorgens, bin total fit und hyped, dass ich endlich einen Ironman machen kann.
Ja, ist ja nicht der erste, oder?
Ja.
Also eigentlich musst du ja nicht aufgeregt sein. Mit der Zeit geht doch die Aufregung vorbei, oder?
Ja, deswegen schwingt da so ein bisschen Ironie mit, weil es ist eigentlich kein bisschen so. Also ich fühle mich überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich ringe auch ein bisschen mit meiner Motivation. Also dieses, warum habe ich mich da eigentlich angemeldet? Was ist das so? Ich muss aber im Gegenzug auch sagen, ich gestern beim Koppeltraining, als ich dann zum Laufen gegangen bin, dachte ich beim Laufen schon, oh, Triathlon ist schon ein geiler Sport. Also so dieses 2 Stunden auf dem Fahrrad fahren und dann nochmal richtig schön laufen gehen. Das hat sich schon echt gut angefühlt. Ich bin natürlich auch schneller gelaufen, als ich das vielleicht dann am Sonntag mache. Da werde ich ein anderes Tempo anschlagen. Aber so dieses Gefühl, so fit zu sein und das schaffen zu können, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Auf der anderen Seite, wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen thematisiert. Ja, irgendwie, also die letzten Wochen waren auch sehr anstrengend bei uns, körperlich und mental. Ich merke auch, ich bin müde. Also ich werde die Woche jetzt auch nutzen, um zu schlafen. Aber ja, ich habe auf der anderen Seite auch gedacht, das ist oft in der Rennwoche so, dass man sich jetzt nicht perfekt vorbereitet fühlt, dass man doch immer denkt, oh, hätte ich das noch oder warum mache ich das? Oder kommen wir gleich auch noch drauf, was soll das mit dem Wetter? Ja, am Sonntag sieht es vielleicht dann schon wieder ganz anders aus. Also.
Ich glaube, man darf sich da nicht zu sehr von seinen Race-Nerves, wie das immer so schön heißt, beeinflussen lassen, beziehungsweise muss sich selber vielleicht so ein bisschen zuquatschen oder
Mut zu reden.
Ja, Mut zu reden, dass das doch alles halb so wild ist. Und also ich glaube, man muss sich ein kleines bisschen selber verarschen. natürlich gibt es wahrscheinlich auch Leute, die einfach von vornherein super begeistert sind und auch totales Selbstvertrauen haben, dass das ja sicher eine Bestzeit wird und alles funktioniert hat im Training. Das ist top, wenn das wirklich so ist, weil ich glaube, es kommen ja doch immer mal wieder Sachen dazwischen. Man ist mal krank oder man hat halt Stress irgendwie auf der Arbeit oder sonst wo, dass man nicht immer seinen Trainingsplan zu 100% erfüllen kann. Und das nagt dann vielleicht schon ein bisschen am Selbstvertrauen, sorgt dafür, dass man dann ein bisschen mehr zweifelt. Aber letzten Endes, ich glaube, wenn man schon viel Erfahrungen gesammelt hat in diesem Sport, dann weiß man zumindest, dass man einige Dinge schaffen kann. Und du hast schon Langdistanzen gemacht. Das heißt, du weißt auf jeden Fall, dass du ins Ziel kommst. Die Frage ist halt immer, mit welcher Zeit. Und die Frage ist auch immer, ob man dann irgendwie sich schlecht machen muss, wenn man da vielleicht nicht so einen guten Tag erwischt oder ob man es einfach so nimmt, wie es kommt und ja, versucht, das Beste draus zu machen. Aber ja, das ist immer sehr leicht gesagt. So von außen, wenn man selber nicht betroffen ist. Mir geht es ja auch oft so, wenn ich vor einem Wettkampf stehe, selbst wenn es irgendwie nur eine kurze Sprintdistanz oder olympische ist, denke ich, ach ja, ich habe halt irgendwie Ambitionen oder möchte natürlich irgendwie gerne meine Zeiten verbessern oder zeigen, was ich auch trainiert habe. Und wenn man sich dann nicht so 100% sicher ist, dass man das auch abrufen kann, eben aufgrund der Umstände, dann ja, ist die Nervosität umso höher. So, lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst es gerne nochmal in deinen Worten zusammenfassen.
Ja, also es hat ganz viele Aspekte, ganz viele Facetten. Natürlich, ich habe es dann auch mal durchgerechnet, also es sind fünf mit der selbstorganisierten, wo ich irgendwie 6 Stunden auf dem Rollentrainer saß. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung.
5 Langdistanzen meinst du jetzt?
Ja. fünf Langdistanzen, genau. So. Und da war ja schon einiges mit dabei, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wer uns schon länger folgt, gerade auf YouTube, gibt es ja eigentlich jede Langdistanz von mir irgendwie als Video. In Hannover war es echt eine extrem mentale Belastung. Es war halt meine erste Langdistanz. Aber ganz offen, da hatte ich halt extrem Magenprobleme und es gab auf der 10 Kilometer Laufstrecke, die man 4-mal gelaufen ist, genau ein Dixi-Klo. Da stirbt man schon manchmal den einen oder anderen Tod. So, das war mental einfach richtig hart. Mein erster Ironman.
Ja, und körperlich ja wohl auch, oder?
Ja, aber körperlich war ich ja hinterher, also ich war schon müde und gerade dann, ich habe also erst fast dasselbe gemacht wie dieses Jahr. Ich habe erst die erste Langdistanz in Hannover gemacht und dann 8 Wochen später in Maastricht den Ironman. Und ich musste keine Treppe rückwärts runtergehen oder ich musste nicht irgendwie tagelang leiden, weil ich das gemacht habe. Also ich war körperlich natürlich schon belastet, aber ich fand, also so, was im Nachhinein geblieben ist, war eher so diese mentale Belastung. In Maastricht, der Ironman, das war halt auch so eine Krampfgeschichte. Also da hatte ich echt Krämpfe auf der Laufstrecke, da hatte ich auch kein, da war ich einfach nicht mehr gut drauf. Da habe ich auch irgendwann, also ich habe, glaube ich, meine erste eigene Verpflegung, ich hatte 4 Flaschen, hatte ich mir zurechtgelegt und habe dann eine genommen. Und die habe ich noch nicht mal halb getrunken, die habe ich dann weggetan, weil ich einfach, ich konnte das nicht mehr, ich konnte das Zeug nicht mehr trinken. Ich fand es einfach nur eklig und habe dann auch nichts anderes mehr davon genommen, habe mich dann immer wieder mit Krämpfen auseinandersetzen müssen. Das war schon ein langer, langer, langer Marathon. So. Und dann aber 2-mal in Rot war ich eigentlich echt sehr zufrieden. So. Und wenn ich so zurückdenke, dieses erste Mal, ich wollte ja eigentlich in der Zeit, in der dann eben Corona kam, meine erste Langdistanz machen und war auch beim Ostseeman gemeldet. Und habe dann eben so eine selbstorganisierte gemacht. Ich glaube, mit 5 Kilometer laufen, dann 180 auf Swift und dann noch Marathon laufen. Wenn ich dahin zurückdenke, ich glaube, ich bin den Marathon fast komplett im Regen gelaufen. Also da hat es so geregnet an dem Tag und du bist noch mit dem Fahrrad nebenher gelaufen als einzige Versorgung. Und ich glaube, auf dieser Strecke, wir sind auch da x-mal irgendwo im Kreis gelaufen, glaube ich, um diesen Marathon vollzukriegen. Auf dieser Strecke haben wir eigentlich niemanden getroffen. Und es war vielleicht auch
doch,
ganz
gut
so. Doch,
ein paar Niergänse.
Ja, aber sonst alle anderen hätten uns ja für völlig verrückt erklärt. Ich da im Einteiler im Regen rumgehüpft. Und also von daher war jetzt schon alles dabei.
Nur noch nicht das perfekte Rennen.
Nee, in Hamburg finde ich, ist der Vorteil, dass man 4 Runden in der Stadt läuft. Ich glaube, das ist zuschauertechnisch schon geil, weil du halt so viele Leute da hast. Also das ist nichts abgelegen, nichts irgendwo, wo jetzt der normale Zuschauer sagt, da laufe ich nicht hin, das ist mir zu weit und da sehe ich die Leute nur einmal. Das ist halt mitten in der Stadt und das ist, glaube ich, schon richtig gut, weil selbst nehmen wir mal an, du müsstest den Marathon spazieren. Dann hättest du die ganze Zeit irgendjemand, mit dem du reden könntest. Also es wäre immer jemand da und wahrscheinlich auch immer jemand, der dich anfeuert oder so. Von daher finde ich, das ist, glaube ich, was, worauf ich mich sehr freue. Die andere Sache ist, ich habe es jetzt natürlich in der Vorbereitung auch mir angeschaut, die Radstrecke hat offiziell, glaube ich, 400 Höhenmeter und die liegen eigentlich alle irgendwo in Hamburg. Also da gibt es natürlich dann auch Gegenwind, vielleicht gibt es auch mal Rückenwind, aber die Höhenmeter sind eigentlich irgendwie alle Richtung Blankenese raus oder dann wieder zurück. Und Die Laufstrecke hat, glaube ich, 200 Höhenmeter. Also vergleichsweise viel mehr Höhenmeter als die Radstrecke, wenn man das auf die gesamte Distanz eben sieht. Da bin ich so ein bisschen gespannt, weil es mindestens über eine Brücke geht, wie sich das dann anfühlt, so zum Ende hin. Aber in Maastricht war auch, da waren so viele Höhenmeter in der Laufstrecke. Also eigentlich kann das gar nicht schlimmer werden. Theoretisch ist das absolut machbar. Ich hab auch geguckt, also Start ist 6:30 Uhr für die Profis und dann
Oh.
irgendwie gestaffelt hinterher für uns, also so wie immer halt. Aber Zeit bis 11 Uhr abends, glaube ich, ins Ziel zu kommen, was selbst wenn es 10 Uhr ist, was ja echt super lange ist. Ich meine, das hat man immer bei einer langen Distanz, also habe ich jetzt erstmal
Naja,
kein
ich glaube,
Zeit.
offizieller Cut-off ist immer noch 16 Stunden, nicht?
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, es unterscheidet sich. Im Römer, glaube ich, in Frankfurt muss man früher da sein wegen Anwohnern, weil Lärmbelästigung und so. In Hamburg ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Und ja, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Irgendwie wird es schon klappen. So. Ich habe auch nicht vor, in Hamburg irgendeine Bestzeit zu machen. Ich will eigentlich dann 4 Wochen später in Rot das besser machen. Aber da wird man sehen. Wo ich gerade so ein bisschen kämpfe, ist, und das muss ich auch ganz offen zugeben, mein 100-Kilometer-Lauf und meine Dezember-Challenge quasi vor 2 Jahren, die haben irgendwie dafür gesorgt, dass ich, ja, das hat mich irgendwie Riesenkraft gekostet. Dann kam privat noch einiges dazu, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, da mental wird halt der Punkt sein. Weil das ist immer die Einstellung, ich glaube, ich bin fit genug. Ich bin ja letzte Woche, als wir auf Familienurlaub waren, in der Altmark, da habe ich auch 4 Stunden morgens gemacht, also 3,5 Rad und dann nochmal eine schnelle 6 Kilometer hinterher. Das habe ich auch schon anders gemacht in der Vorbereitung. Vielleicht tut es mir dieses Mal ganz gut, dass ich gar nicht so ein Riesenpensum habe und nicht so die Riesenkoppeleinheiten mache. Ich weiß auch, wir sind öfter mal 180 Kilometer dann auch vor dem Wettkampf gefahren. Vielleicht bewahrheitet sich heute oder dieses Mal, dass man halt nicht so viel machen muss. Vielleicht ist es auch ein Fehler. Das werde ich sehen. Das werde ich sehen. Aber Stand heute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es jetzt nicht so, dass ich denke, oh geil, 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 Iron Man. So, das fehlt noch.
Ja, das kommt dann vielleicht im Laufe der Zeit oder wenn wir dann am Freitag hoffentlich da sind vor Ort, dann wird da auch noch mal eine andere Stimmung herrschen und
Ja.
man merkt auch, dann trifft man Leute oder ja, sieht ein paar Profis und saugt so einfach diese Atmosphäre auf. Das wird sich ja dann auch irgendwie positiv auswirken. Aber meines Erachtens, oder das ist immer meine Meinung, bei der Langdistanz noch umso mehr als bei den anderen Distanzen, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, immer die genaue Streckenlänge wirklich mal gefahren oder gelaufen zu sein. Also ich meine, beim Marathon sagt man ja auch, du musst nur 35 Kilometer gelaufen sein, um dann die 42 zu schaffen.
Ja,
Also genau. Und im Training machst du vielleicht irgendwie quasi 80% und im Wettkampf bist du dann ein bisschen ausgeruhter und zusätzlich hast du mehr Motivation, bist besser verpflegt, und das spielt dann alles in deine Karten rein. Deshalb würde ich auch sagen, ja, die 180 Kilometer auf dem Rad kannst du dir echt sparen. Und auch die 4 Kilometer im Schwimmbad hätte ich dir persönlich nicht empfohlen, aber ich weiß, dass du da immer drauf bestehst oder dass dir das wichtig ist. Da sieht man halt einfach, dass der Kopf doch die wichtigste Schaltzentrale ist, die eben dann sagt, okay, ich kann das und ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht und ich kann das heute auch nochmal. Ja. Und wenn dir das die Sicherheit gibt, dann ist das super. Aber ich glaube, dass du auch schon andere mentale Strategien hast, um dich da so ein bisschen aus dem Sumpf zu ziehen, wenn es mal gerade nicht so gut läuft.
Ja, und das ist auch da, du hast schon recht, es muss nicht immer sein, aber gerade was Schwimmen angeht, es ist halt dann, finde ich, mal so ein Jahr lang das nicht zu machen, da vergisst man vieles auch. Es ist dann für mich schon gut, nochmal den Neo anzuziehen und nochmal diese lange Belastung einfach zu spüren, um einfach zu wissen, okay, das kommt auf mich zu. Nicht, dass ich das nicht schaffe, sondern dass man einfach nochmal weiß. Weißt du, es ist immer so ein anderer Punkt, wenn man im Wettkampf dann schwimmt man los und dann merkst du so nach 300 Metern, ach, das ist also die Problematik mit dem Neoprenanzug zu schwimmen, weil das tut in der Schulter weh. So, das ist für mich einfach, das will ich da nicht. Das möchte ich, das kann ich gerne 2 Wochen vorher merken und dann kann ich mich darauf einstellen und kann sagen, okay, gucke mal, das kommt und dann weiß ich das. Und das ist so der Punkt, den ich möchte, weil ja, es war vielleicht nicht ganz so gut, Annes Buch zu lesen vor dem Ironman in Hamburg, weil ich nämlich die Eindrücke, die sie über die Alster bei ihrem ersten Triathlon da äußert, quasi beschrieben hat, die hängen gerade fest. So, die muss ich da rauskriegen,
Du
weil
solltest dir einfach die anderen Passagen ein bisschen genauer angucken. Sie schreibt auch so viel über andere Rennen erstens und darüber, wie sie sich durchkämpfen musste und wie sie dann immer, nachdem sie beim Schwimmen und beim Radfahren nicht so stark war, beim Laufen nochmal den Turbo gezündet hat. Das solltest du dir angucken.
ja, vielleicht ist das genau die Lektüre, die ich jetzt die nächsten Tage brauche. Ich glaube, ich nehme das Buch von Anne auch mit. Es ist halt oft, und das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, es ist oft nicht das Positive, was du geschafft hast, was man machen kann, sondern oft so eher so die negativen Dinge, an die man sich erinnert oder an die man denkt. Und ja, das ist halt, aber muss man auch ganz klar sagen, so Ironman oder so eine Langdistanz, wenn ich da rangehe und sage, ach, pff, das ist total locker, das mache ich, das ist kein Ding, dann, ja, würde ich mich, glaube ich, falsch einschätzen und ich glaube, das trifft auch für die meisten Leute nicht zu. Wenn man nicht so wie Jonas Deichmann oder eben auch wie so Profi-Triathleten wie Anne Haug, auf dem entsprechenden Level unterwegs ist und das wahrscheinlich an jedem Tag des Jahres irgendwie schaffen kann, dann ist das einfach die falsche Herangehensweise. Und wenn es für mich ein Spaziergang wäre und jetzt keine Herausforderung, dann sollte ich mir vielleicht was anderes suchen. So, und
Ja, klar. Also ein bisschen Respekt sollte man definitiv haben vor dem Rennen. Die nötige Ehrfurcht hast du, denke ich, aber du hast auch die nötige Sicherheit, dass du das schon öfter geschafft hast. Und ja, vielleicht kommen an diesem Tag auch ganz viele coole Dinge, wo du nette Leute triffst auf der Strecke und man einfach mal ein kurzes Wort austauscht oder so. Und ja, ist auch noch mal eine andere Umgebung. Vielleicht gefällt dir ja der Deich viel besser als die Radstrecke in Rot, wer weiß.
ja, da könnte es auf jeden Fall Schafe geben oder sowas. Ich meine, das kann ja auch spannend sein,
Ja.
dass man da eben sowas trifft und sowas sieht. Also.
Plus, du bist so viel auf der Rolle gefahren in diesem Jahr, dass eigentlich alles, was draußen passiert, abwechslungsreich ist.
Ja.
Also,
Ja.
ich glaube, das wird einfach ein Fest für dich, weil du die ganze Zeit abgelenkt bist und dich nicht irgendwie drauf konzentrieren musst oder nach einem guten Film suchen musst oder nach irgendwas anderem, was dich ablenkt.
Ja,
Also, das ist jetzt meine Theorie.
von wegen guter Film, das wäre ja noch schön, aber ich hab dieses Jahr irgendwie, und das ist jetzt eigentlich eher so ein Randthema, ich habe dieses Jahr irgendwie kaum mit Filmen trainiert. Also ich habe teilweise jetzt zum Beispiel letztes Wochenende bin ich ohne irgendwas gefahren. Da habe ich einfach nur in der Gegend rumgeguckt und eigentlich gab es nur Hauseingang und Mülltonnen zu sehen. Also so viel. Und ich war immer froh, wenn
Ja, und ein
Wasser.
paar Blumen gab es auch.
Ja, aber die meisten
Ja.
Blumen da standen hinter mir. Also das war da vorne nicht so viel. Ich war dann immer froh, wenn Lotta mal rauskam zu Besuch. Aber da habe ich tatsächlich nichts im Ohr gehabt und das war, glaube ich, auch nochmal eine gute Übung dafür. Du hast schon recht, dann riecht es nach Blumen, dann sieht man vielleicht Schafe, da sind vielleicht auch Menschen an der Strecke. Das wird schon ganz nett, so glaube ich.
Ja, genau. Ist natürlich auch immer die Frage, wann fängt der Rückenschmerz an? Oder alle diese Dinge,
Ja.
die sich im Laufe des Rennens irgendwie bemerkbar machen. Aber du hast ja schon gesagt, manche Dinge werden einfach wehtun. Du stellst dich drauf ein. Die
Ja.
Schulter beim Schwimmen ist halt so eine Sache im Neo. Das ist einfach eine Belastung, die man sonst nicht so häufig hat. Aber ja, man muss einfach dann mit seinen Kräften haushalten und von vornherein einfach versuchen, das Ganze irgendwie fröhlich zu ertragen.
Nee, man muss halt einfach auch Bock drauf haben. So, das ist so das, was mir gerade noch so ein bisschen fehlt. Ich meine, es ist schon toll, also erstmal habe ich ja in Deutschland noch gar keinen Ironman gemacht. Und zweitens mal ist Hamburg, glaube ich, schon, also so wie ich das gehört habe, beschreiben das ja viele schon als tolles Rennen. Und da freue ich mich drauf. Ich glaube, Hamburg ist da auch sehr offen, was den Sport angeht. Das ist ja eigentlich auch so eine Triathlonstadt. Also von daher freue ich mich da schon drauf. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich momentan mental so ein bisschen müde bin. Und das muss ich ändern bis Sonntag. Aber das kriegen wir sicher hin. Und ansonsten gibt es ja immer noch quasi die Zugabe, die ich in Rot dann habe, dass ich dann da nochmal all die netten Helfer, die ich wahrscheinlich jetzt schon zwei, dreimal getroffen habe, wiedersehe. Und ja, da freue ich mich dann auch drauf. So.
Ja, cool.
Davon abgesehen ist ja aber in der Woche auch noch einiges zu tun, ne? Das ist ja auch immer so der Punkt und das soll ja auch Teil dieser Folge sein, weil ich da ja gerade auch so ein bisschen drin stecke. Denn ich glaube, wir haben es gerade bei Instagram laufen, so eine Umfrage von, und ich gucke vielleicht hier live mal rein, wo wir einfach gefragt haben, wie ist es denn bei euch, also bei den Leuten, die uns eben bei Instagram folgen, ist die Rennwoche anstrengend oder stressig oder nicht so? Und tatsächlich sind wir gerade bei einer 50-50-Entscheidung. Ich gehöre oder wir gehören, glaube ich, immer eher zu den Leuten, bei denen es stressig ist. Was muss man auch fairerweise dazu sagen, was auch ein bisschen daran liegt, dass wir oftmals noch irgendein Filmprojekt am Laufen haben, wenn wir eben zu so einem Wettkampf gehen. Ich glaube, wir sollten ab nächstem Jahr dann, wenn wir Wettkämpfe machen, die nur noch für uns machen und ohne dann ein Video draus zu machen. Aber das ist halt immer, wir müssen meistens nicht nur unser ganzes Wettkampfequipment irgendwie pflegen und checken und komplettieren, sondern auch noch die ganze Filmausrüstung. So, haha. Was natürlich mindestens genauso viel Aufwand ist. Und dann wird es bei uns immer ein bisschen stressig. Aber ganz grundsätzlich sollte man als Athletin oder als Athlet so vor allen Dingen vor einem A-Wettkampf, sollte man vielleicht so 2 Wochen vorher die Technik mal checken. Gucken, wie sieht es aus mit allem, was ich an Technik brauche. Also das ist ja manchmal auch die Sportuhr oder der Radcomputer, aber ganz besonders halt das Fahrrad, Schaltung. Neuerdings halt auch viel Akkuladung, wenn man nur noch elektrisch hat. Ich habe alles mechanisch, ich muss mich um keinen Akku kümmern an meinem Fahrrad. Das finde ich noch ganz angenehm.
Ja, da muss man halt nur gucken, ob die Bremsbeläge noch dick genug sind oder
Das ist der Vorteil am Rollefahren. Ich brauche meine Bremsbeläge eigentlich nur im Wettkampf. So, also
ja, gut, das stimmt.
da ist
Okay,
kaum was
ja.
abgefahren. Also das ist echt krass. Aber ich bin echt froh, dass ich nichts mit Akku habe. Ich kann nachvollziehen, so eine Akkuschaltung, das ist schon geil, weil die sehr präzise ist und auch sehr schnell schaltet und man ja da auch viele Sachen programmieren kann und toll, aber also alleine, was ich in den letzten 5 Wochen an Problemen mit diesen Schaltungen erlebt habe, ich bin so froh, dass ich das nicht habe, weil also das ist halt einfach so, man packt das Fahrrad aus dem Auto oder man nutzt es irgendwo das erste Mal, wenn man irgendwo hinfährt und dann geht einfach keine Schaltung. Und das kann unzählige Gründe haben und die sind leider auch nicht so einfach zu klären. Und dann hat man zusätzlich Stress, nur weil halt der Akku nicht läuft.
Ja, und dabei könnte ein Fahrrad so ein ganz einfaches Gefährt sein, ne, wo man sich einfach draufsetzt und strampelt. Und selbst mit einem Gang kommt man ja immer noch irgendwie voran. Aber klar, für so ein Rennen reicht er eben nicht aus. Und dann ist es essentiell, dass man zum Beispiel auch das entsprechende Ka Ladekabel für den Akku dabei hat und nicht irgendwo in der Kiste versteckt oder keine Ahnung, hinter der Heizung, dass das da runtergerutscht ist oder sonst was. Das kann, also ich habe neulich mein Kabel gesucht und es war aufregend. Also ich bin froh, ich habe es wieder, aber ja, ich merke auch gerade, dass es nicht nur Vorteile hat, so eine elektronische Schaltung zu haben. Und auch das mit den Bremsen ist immer so eine, naja, nicht Sollbruchstelle. Das merkt man ja schon mit der Zeit, dass dann zum Beispiel da nicht mehr genug Bremsflüssigkeit ist oder man das mal entlüften muss, das System oder solche Geschichten. Aber sowas dann noch in der Rennwoche zu machen, finde ich immer irgendwie doppelt schwierig und stressig. Wenn man dann doch noch irgendwelche Ersatzteile braucht, dann hat genau an dem Tag natürlich irgendwie alles zu oder kein Händler hat das vorrätig. Also wir erleben es ja immer wieder mit Ersatzteilen, auch fürs Auto neulich, als wir einen Marderschaden hatten, dass es manchmal Wochen dauern kann, bis sowas wieder vorhanden ist oder lieferbar ist. Und dementsprechend, eigentlich ist es am besten, man hat zu Hause eine Kiste mit, hier habe ich noch ein paar Bremsbeläge, hier habe ich noch irgendwelche anderen, also Schläuche hat man ja sowieso immer zig, die braucht man selten. Oder Dichtmilch ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Problem, aber ja, so manchmal kann es eben nur ein ganz, ganz kleines Teil sein, das dann das Rennen vereitelt und wenn man das nicht parat hat, ist es schon sehr, sehr ärgerlich oder man kommt stark ins Schwitzen. Man kann sich dann vielleicht noch darauf verlassen, dass es vor dem Rennen halt einen Radmechaniker gibt, der einem zum Beispiel die Schaltung einstellt oder so. Das hat uns auch schon ab und zu mal geholfen.
Du
Aber
meinst,
ja, besser nicht drauf verlassen.
dass es da vor Ort quasi beim Bike-Check-In noch jemand gibt, der
Ja,
sich das
genau.
anguckt? Ja. Ja, weil, also grundsätzlich lohnt es sich da immer, dass man einen guten Händler hat. Also, dass man da einen guten ja, Zugang hat einfach zu einem Service. Da kann man ja 2 Wochen vorher das Fahrrad da abgeben, wenn der das Fahrrad auch kennt, dann checkt er alles durch, macht einem das und dann holt man es wieder ab. Und das ist ja im Idealfall eigentlich die beste Option. Manche haben es auch so, dass sie selber gute Radkenntnisse haben und einfach im Keller schon eine Werkstatt, um einfach alles auch selber zu machen. Was das Ladekabel angeht, jetzt zum Beispiel, glaube ich, dass wenn man jetzt zum Ironman nach Hamburg fährt und man hätte das Ladekabel nicht dabei, könnte man wahrscheinlich über Social Media und die Community nochmal so ein Ladekabel bekommen, um das nochmal aufzuladen. Aber wenn es halt nicht am Ladekabel hängt, sondern am Akku und an den Steckern im Akku, dann hast du halt unter Umständen Pech gehabt so. Und das ist halt so eine Sache, wo ich dann denke, pff, das muss man eigentlich nicht unbedingt haben.
Ja, jetzt mal nicht den.
Da hat aber alles natürlich seine Vor- und Nachteile. Wichtig ist, man sollte es in der Rennwoche checken. Man sollte sein Fahrrad kennen, man sollte sich vielleicht auch eine Checkliste schreiben und dann auf jeden Fall Ladekabel einpacken. Das ist ja auch für ein Wattmesser vielleicht gar nicht so schlecht und für den Radcomputer. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich jetzt noch dran arbeite. Und wahrscheinlich werde ich nochmal in den Baumarkt fahren müssen, um mir was zu basteln, weil ich muss meinen Radcomputer ja quasi im Cockpit woanders festmachen. Da, also ich habe ihn gerade auf dem Flaschenhalter zwischen den Armen und da kann ich nichts drauf sehen. Oder wenn ich da drauf gucke, ist eigentlich viel zu gefährlich, weil ich den Kopf viel zu weit nach unten nehmen muss. Ich hätte ihn gerne weiter vorne. Ich habe da auch was bestellt, was bis jetzt nicht verschickt wurde. Und wenn es heute nicht verschickt wird, dann kann ich es auch gleich wieder zurückschicken, weil es eigentlich keinen Sinn macht, weil, und das ist halt auch der Punkt, die Sachen, die man fürs Triathlonrad braucht, die hat halt meistens noch nicht mal ein großer Fahrradhändler, mit der alles Mögliche da hat. Die haben das nicht. Die haben alles wahrscheinlich für Elektrofahrräder, weil das halt am meisten gebraucht wird, aber für Triathlonräder wird es dann immer eng so. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich mir da noch tatsächlich was zusammenbasteln kann mit Kabelbinder und Plastikrohr. Ich habe das jetzt vor kurzem gesehen, dass das jemand gemacht hat und der konnte wohl damit auch ins Rennen, weil ja, so Anbauten sind ja mittlerweile so ein bisschen tricky. Aber das ist wohl noch so eine Option, die ich machen kann. Hätte ich zugegebenermaßen auch schon vor 6 Wochen machen können, aber es ist dann eben, wenn viel los ist, wir waren wochenlang unterwegs, hatten kein Wochenende, haben durchgearbeitet. Da fehlt es dann manchmal einfach an der Zeit, um über sowas nachzudenken. Jetzt mache ich es eben in der Rennwoche noch und ich habe auch schon eine gute Vorstellung. Ich denke, das dürfte kein Problem sein. Und die andere Sache, die ich noch habe, ist, ich wollte noch auf diese Schwalbe Clickies umstellen, also die Ventile. Da kommt heute wohl noch was und dann kann ich die Ventil Aufsätze ändern, dann geht das auch einfacher, dann habe ich auch nicht so einen Stress beim Aufpumpen oder kann mir nicht quasi diesen Ventilstift, den man normalerweise rausdreht, abreißen. So, das ist dann, glaube ich, auch schon mal ein guter Fortschritt, dass man da nichts kaputt machen kann. Ja, und dann bin ich, glaube ich, technisch gesehen durch. Alles andere funktioniert bei mir und sieht gut aus.
Ja, das ist ja schon mal genug und ich
Ja.
bin da auch immer eher auf der sicheren Seite oder hab's zumindest vor, immer lieber schon 3, 4 Wochen vor dem Rennen damit anzufangen, mir Gedanken zu machen. Weil wenn dann sich beim Händler irgendwas verzögert oder man das Rad erst kurz vorher wieder bekommt, kann man nicht unbedingt nochmal draufsteigen und nochmal alle Anpassungen checken. Also in der letzten Woche ist es meistens schon zu spät, aber mindestens für Rot ist es dann, denke ich mal, alles fertig.
Ja, das stimmt dann natürlich. Da hab ich dann vorgebaut und vorgearbeitet. Ich hab irgendwie, muss ich auch sagen, das ging auch völlig unter. Zu Black Friday gab es einen recht günstigen Aero-Helm. Da dachte ich, ah geil, so ein Aero-Helm wäre vielleicht auch mal eine Idee. Dann habe ich ihn doch nicht gekauft und dachte, ah, da kann ich noch mal gucken. Und irgendwie vor 2 Tagen ist mir eingefallen, eigentlich wollte ich mir noch einen Aero-Helm zulegen. So, aber das war halt einfach ein halbes Jahr lang kein Thema. So, und es ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt brauche. Aber das wäre auch noch mal eine Option gewesen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich Lottas Aero-Helm mir ausleihe. Aber ich weiß nicht, ob ich da drin fahren will. Also ich weiß nicht, wenn ich dann da 180 Kilometer, der ist halt schon dicht und
Ja, also das
wahrscheinlich
sollte man
warm.
definitiv vorher mal getestet haben.
Ja.
Vielleicht nicht für 180 Kilometer, aber an einem warmen Tag, weil da einfach wirklich fast keine Belüftungsschlitze sind. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich den wirklich dann benutze in Luxemburg. Ich habe den auch erst relativ neu, ja.
Ja, auch noch nie getestet, ne? So, von daher, aber das sind so Sachen, das sollte man halt einfach frühzeitig dran denken. Und da muss ich sagen, ist es manchmal auch ganz gut, wenn man einen, sagen wir mal, einen ganz kurzen Testwettkampf mal macht, wo man das einfach alles mitnimmt und alles mal testet. Das hat dann schon Vorteile. Natürlich fällt man ein bisschen auf und wirkt ein bisschen komisch, wenn man da mit dem Profi-Equipment ankommt für eine Sprintdistanz, aber für einen selber und für die Saison ist es wahrscheinlich relativ gut. So.
Ja, ach, und ich glaube, da ist man gar nicht mal mehr alleine. Also jetzt in Backnang zum Beispiel, vor 4 Wochen ist es jetzt her, da waren einige mit Scheibenrädern. Und da habe ich auch gedacht, das sind bestimmt 10.000 Euro, die da stehen und das 10 Mal oder so in einer Reihe. Also das ist halt dann die Frage, was ist dein Ziel mit diesem Wettkampf? Ne? Möchtest du da dein Equipment checken oder möchtest du dich nur nicht irgendwie willst du nur nicht komisch aussehen? Also man sieht sowieso komisch aus, wenn man einen Einteiler anhat und vielleicht noch Panda-Augen von der Schwimmbrille und so weiter. Da
Ja.
darf man sich keine Gedanken drüber machen.
Nee, da hast du ja vollkommen recht. Auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ja, unterschreibe ich so voll. Also, dann lieber so machen. Eben, wenn man schön aussehen will oder wenn man nicht auffallen möchte, sagen wir mal so, wenn man nicht auffallen möchte, dann sollte man vielleicht auch kein Triathlon machen. Weil das ist, glaube ich, schon ein sehr auffälliger Sport. So. Der zweite Punkt, den man checken sollte, und das habe ich schon gemacht, ist die Verpflegung. Also die sollte man ja sowieso immer rechtzeitig testen, um dann zu wissen, was man nimmt. Ich weiß, was ich nehme und weil ich mir das selber quasi mische, habe ich ja mal geguckt, ob genug davon da ist und ich glaube, das funktioniert. Also für den Wettkampftag dürfte ich noch genug haben. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen Fruchtzucker kaufen, aber ansonsten bin ich da, glaube ich, auf der sicheren Seite.
Ja, also da gibt es ja meistens auch irgendwas vom Veranstalter. Ich denke mal, die werden auch wieder Morten haben und das verträgst du auch ganz gut. Kannst dir ja dann auf der Laufstrecke zumindest Gels nehmen.
Ja, ich hab schon gedacht, dass ich auch meins noch mitnehme auf die Laufstrecke, mir da in der Flasche was fülle. Aber dann habe ich die Option, halt einfach das auch vielleicht wegzulassen und auf die Gels umzusteigen. Da muss ich sowieso schauen. Ich glaube, ich werde auch mir irgendwas nochmal besorgen für die Wechselzone, dass ich Geschmack neutralisieren kann. Also vielleicht tue ich nochmal Gurkenwasser da irgendwo in ein Fläschchen oder irgendwas anderes Deftiges, dass ich einfach da so einen Cut habe und erstmal was. Ja, was Deftiges einfach schmecke, bevor ich wieder 42 Kilometer nur Süßes zu mir mitnehme.
Ich
Aber
glaube dir, ja.
ja, du glaubst?
Ich glaube, den Geschmack von Gurkenwasser nennt man eher sauer und
Ja.
ansonsten herzhaft oder salzig, wie auch immer. Aber auf jeden Fall so eine Neutralisierung. Du könntest ja auch Kaffeebohnen oder sowas nehmen,
Ja.
wie in der Drogerie oder im Parfümladen, dass
Nee,
man mal was
nee.
anderes wahrnimmt.
Nee, ja, das wäre auf jeden Fall ein starker Geschmack, aber ja, ich meine, also halt nichts Süßes, dann ist es halt sauer oder salzig oder so, aber ja, so das. Grundsätzlich geht es aber einfach darum, dass man, wenn man sich selber verpflegt, einfach frühzeitig damit versorgt, weil Internet bestellen ist halt manchmal einfach tricky. So, das sollte man nichts bestellen, was man unbedingt braucht, was dann auch, oder man muss es halt frühzeitig machen. Wobei ich jetzt auch sagen würde, in Hamburg gibt es wahrscheinlich auch nochmal Möglichkeiten, sehr vieles zu kaufen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit Sachen, wie es mit Radequipment aussieht. Da gab es ja auch mal lange einen großen Triathlon-Laden, den es jetzt wohl mittlerweile nicht mehr gibt. Aber ja, wenn man halt in einer Millionenstadt ist, hat man eher Chancen, ja, noch was zu bekommen, was zum Beispiel Verpflegung angeht. Also bei mir wäre es halt Maltodextrin. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeinen Sport-Supplement-Shop in Hamburg gibt, der das vielleicht hat. Da könnte man das immer noch kaufen. Wenn man halt in kleineren Ortschaften ist oder vielleicht auch irgendwo im Ausland, wo man sich nicht sicher ist, da sollte man einfach das frühzeitig checken und frühzeitig dann dafür sorgen, dass es da ist und man es selber mitnehmen kann.
Ja, alternativ gibt es ja auch manchmal noch so eine kleine Triathlon-Messe oder Expo.
Ja.
Also ich denke mal, vom Ironman gibt es eine, weil vor dem ITU, nicht mehr ITU, vor dem
Nee.
WTCS-Rennen, also der Sprint- und Kurzdistanz, ich glaube, das ist immer im Juli, gibt es das ja auch. Das ist nicht so riesig, aber ja gut, dann kriegt man halt vielleicht nicht die Gels vom bevorzugten Hersteller, aber immerhin welche.
Aber das ist halt der Punkt. Das ist halt der Punkt. Dann bist du wieder an die Marke gebunden, die der Veranstalter eben bringt. Wenn du die nehmen kannst, musst du dir ja sowieso nicht drum kümmern, weil die kriegst du ja dann auch an Verpflegungsstationen da. Aber wenn du die halt nicht verträgst, dann brauchst du halt was anderes. Und das kriegst du dann eben auch nicht oder nur selten auf der Messe. Das gibt es ja dann immer, also gibt es eher fertige Sachen, also fertige Pulver oder fertige Gels. So.
Ja, klar.
Aber klar, das ist zur Not schon eine Option, je nachdem, was man halt nimmt.
Genau, und
Ja,
verträgt.
ja, ja. Beim dritten Punkt habe ich gerade nebenher schon geschaut. Das Wetter. Ganz wichtig, das Wetter. Und das ist also vielleicht auch reine Gefühlssache von mir, so also immer schwerer vorherzusehen, wie es zu einer gewissen Zeit im Jahr wettertechnisch sein wird. Also jetzt dieses Wochenende, die letzten 2 Tage, war es warm. So nächste Woche ist es wieder gar nicht warm. Und das wechselt, finde ich, schon sehr stark. Ich bin auch schon gespannt, wie das in Rot wird. Und ich überlege, ob ich mir noch so einen Schwimmanzug kaufen soll, falls da kein Schwimmen ist. Weil
Kein Neopren,
kein Neopren schwimmen, das meine ich,
ja.
dass ich wenigstens ein bisschen was habe zum Anziehen, weil mir gerne schnell kalt wird. Wenn ich nur im Einteiler schwimmen muss, dann wäre das doof. Also das ist zum Beispiel auch nochmal so eine Equipment-Geschichte, die man im Vorfeld checken sollte. Aber ich gucke jetzt natürlich schon die ganze Zeit, wie wird das Wetter in Hamburg? Das ist einfach auch die Tage davor, wenn man dann Freitag, Samstag in der Stadt unterwegs ist, ist auch immer gut zu wissen, wenn es dann halt da brütend heiß ist und man ständig in der Sonne steht, dann macht einen das halt einfach auch fertig. Das ist auch nicht die beste Vorbereitung für so eine Langdistanz. Ich habe es in Duisburg gemerkt, die beste Vorbereitung ist einfach nur auf dem Bett liegen und nichts machen. Das hilft ungemein. Aber deswegen habe ich es halt im Blick, auch weil ich entsprechend packen will. Also ich packe sowieso immer so ein bisschen Sachen ein, die man halt bei kälterem Wetter braucht. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall eine Regenjacke einstecken für Hamburg. Möglichst vielleicht auch eine, die ich an einer Versorgungsstation dann in Müll schmeißen kann. Also wo es mich jetzt nicht, ja, wo ich nicht viel weinen muss, wenn ich die da wegschmeiße. Aber es könnte halt sein, dass es zur einen Hälfte halt regnet und dann möglicherweise aber vielleicht warm wird. Und es gibt ja mittlerweile so ein bisschen Regeln, was man sich alles ins Trikot stecken darf und was nicht. Und dann sollte man vielleicht sich was besorgen, was man dann auch irgendwo entsorgen kann.
Ja, also im Wettkampf selber ist es ja, also kannst du ja eine Weste oder eine Jacke oder sowas überziehen. Man muss halt nur die richtige Entscheidung treffen, wenn man dann in der Wechselzone ist, beziehungsweise wenn man vom Schwimmen kommt, muss man irgendwie einschätzen, wie wird sich das Wetter in den nächsten 4, 5 Stunden verhalten oder verändern. Das finde ich immer gar nicht so einfach. Aber
Ja.
zur Not kann man ja auch kurz anhalten und das dann halt in den Einteiler stecken oder so.
Ja, aber mit dieser Geschichte, dass sie sich alle Flaschen in Einteiler gesteckt haben, damit die Aerodynamik besser wird, muss man wahrscheinlich auch aufpassen. Ich habe es gestern kurz gelesen, ich habe es jetzt natürlich hierfür nicht recherchiert, weil ich nicht dachte, dass wir darüber sprechen. Du darfst nicht mehr überall irgendwelche Sachen reinstecken, weil das könnte
Ja, also
man.
du darfst auf jeden Fall vorne in den Einteiler nichts reinstecken. Und das würde dann wahrscheinlich auch für eine Regenjacke gelten. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass du die vorne reinsteckst, sondern dass du die hinten in deine Tasche reinpackst.
Ja. Ja, wenn man sie,
Also,
wenn
und
man.
da verschafft es dir jetzt, glaube ich, nicht so einen großen aerodynamischen Vorteil, weil da der Wind halt dann einfach auch nur dran vorbeigeleitet wird. Oder also da trifft ja nicht der Luftwiderstand direkt drauf.
Naja, aber vielleicht leitet es die Luft besser ab und deswegen. Nein,
Ja, keine
ich
Ahnung.
wollte es nur sagen, das sollte man auf jeden Fall nochmal genau nachlesen, wenn man das macht, weil unter Umständen läuft man da schon in eine Problematik rein. So.
Also ich habe es ja neulich relativ genau nachgelesen und da ging es einfach nur darum, dass man keine Sachen anbringen darf, die eben die Aerodynamik verbessern. Und da wurde eben das Beispiel mit der Flasche vor der Brust quasi oder Oberkörper thematisiert. Aber vielleicht habe ich das auch halluziniert und es ist nicht so der Fall. Also das kann man vielleicht auch einfach nochmal einen Wettkampfrichter oder jemanden beim Check-in fragen, wenn du dann in die Wechselzone gehst. Normalerweise wird ja auch von den Kampfrichtern da mit ein bisschen Augenmaß gehandelt und also wenn das Wetter jetzt halt scheiße ist und alle ja sonst disqualifiziert werden müssten, weil sie irgendeine Regel übertreten, dann machen die sich vielleicht schon auch Gedanken, wie sie die dann auslegen an dem Tag. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass es gar nicht regnet und dass es auch gar nicht kalt ist und dein ideales, bevorzugtes Wetter
Ja,
sein wird.
das wäre natürlich das Schönste. Das kommt jetzt immer ganz drauf an, welche Wetter-App man fragt. Da kann man natürlich auch eine App finden, die einem das sagt, was man hören will. Aktuell ist es so zwischen Regen und einigermaßen Sonnenschein, 23 Grad.
Das ist doch
Ja,
perfekt.
wäre okay, wäre okay. Also 25 wäre mir lieber. Ich mag es ja eher lieber warm. Ich meine, 30 Grad beim Laufen brauche ich nicht, weil vieles, glaube ich, auf der Laufstrecke in Hamburg nicht so schattig ist. Also da läuft man doch einiges schon auch in der Sonne. Von daher wären 25 Grad vielleicht schon ganz gut. Mir ist einfach wichtig, dass es nicht regnet. So, mit allem anderen kann man irgendwie leben, aber Regen, gerade auf dem Rad, mag ich nicht. Hoffen wir das Beste, aber das sind halt immer so Dinge, die man dann so ein bisschen im Blick behält und dann muss man halt entsprechend packen. Und ja, man kann natürlich auch vor Ort noch alles Mögliche dazu kaufen, aber das muss man dann mit seinem eigenen Geldbeutel irgendwie vereinbaren können oder wollen, je
Also ich,
nachdem.
ja, ich glaube, ein Friesennerz für die Tage vorher finden wir schon irgendwo,
Wir
aber
haben,
den kannst du
nee.
wahrscheinlich schlecht auf dem Rad tragen. Oder.
Seit dem Ostseemann haben wir oben zwei Ponchos, zwei Regenponchos liegen.
Ah, Tatsache,
Falls
ja.
du dich erinnerst, die haben wir nämlich gekauft, nachdem es da so viel geregnet hat.
Ja, ich erinnere mich dunkel. Aber das führt mich zu dem Punkt, dass ich eigentlich ganz selten solchen Wetter-Apps vertraue oder auch ganz selten da drauf gucke, weil ich finde, das macht einen eigentlich immer nur kirre. Also eine Woche vorher sagt sowieso nichts aus. Und wenn man dann halt meinetwegen 3, 4 Tage vorher packt, okay, dann sollte man sich das schon überlegen, wie viele Pullover man einsteckt oder lange Hose oder kurze Hose. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, und die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, aber für mich ist es halt einfach, ich möchte es frühzeitig wissen, weil auch da ist dann der Punkt, es gab Zeiten, da hatte ich keine Weste fürs Fahrrad. So, und dann ist es halt so, besorge ich mir noch was und dann 3 Tage vorher besorge ich mir das nicht mehr. So,
Nee, das stimmt
also
natürlich. Okay.
deswegen möchte ich das schon frühzeitig wissen. Natürlich kannst du es letztendlich dann nicht beeinflussen, wie es an dem Tag wird. Aber du kannst dich halt darauf vorbereiten. Und für mich ist es eben auch eine mentale Vorbereitung. Für mich ist es halt für den Kopf auch einfach wichtig zu wissen, also ich denke sowieso jetzt schon viel an das Rennen. Ich denke, wie ist es in der Alster zu schwimmen? Wie ist das Wetter? Und dann stelle ich mir halt vor, es scheint die Sonne oder es ist regnerisch oder wie auch immer. Und für mich spielt das eine große Rolle, einfach auch für die mentale Vorbereitung.
Für mich wäre das halt ein zusätzlicher Stressfaktor, Aber ja, klar, irgendwie nimmt es sie dann ein bisschen anders.
Ja. Und wer das nicht braucht, der muss sich auch nicht drum kümmern. So. Was für mich aber damit halt auch verbunden ist, ist dann eben die Frage nach dem Schwimmen. Zum Beispiel nach Neoprenschwimmen. Gibt es ein Neoprenschwimmen? Gibt es keines? Ich glaube, da läuft man in Hamburg auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass das Schwimmen ohne Neoprenanzug stattfinden muss, weil, also normalerweise, so habe ich das recherchiert, ist das Wasser in der Alster im Juni nie so warm, dass es ein Neoprenverbot geben würde.
Ja, ist ja auch einfach ein sehr viel größeres und tieferes Gewässer als jetzt zum Beispiel der Main-Donau-Kanal. Ich weiß auch nicht, was da für Zuflüsse sind, die dann vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen durchmischen, sodass aus den tieferen Regionen Wasser hochgespült wird, das dann ein bisschen abkühlt oder so. Also damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, aber ich glaube auch, dass es deutlich kühler sein wird als in den meisten anderen Flüssen oder
Ja, also
Gewässern.
ich weiß nicht, wie tief die Alster ist. Ich meine, das kann ja auch ein angelegter, also habe ich mich nie mit befasst. Es wird jetzt Leute geben, die das genau wissen, aber ich weiß es nicht. Kann auch ein angelegter See sein, der einfach nur 3 Meter tief ist oder so, weil man den immer ausgebaggert hat. Wahrscheinlich nicht in Hamburg, aber so einfach sagen, da das tiefer oder so, weil
Okay,
der
gut.
Main-Donau-Kanal, der fließt halt auch viel. Also da ist vielleicht mehr fließend Wasser. Keine Ahnung. Aktuell hat es 21,5 Grad für alle, die da auch am Sonntag starten. Das ist für mich noch 2 Grad zu kalt, aber es ist auf jeden Fall im Rahmen fürs Neo-Schwimmen. Und das ist mir ganz wichtig. Das wird man halt sehen, wenn es jetzt 2, 3 Tage kühl ist, wie sich da das Wasser verhält und auch in welcher Wassertiefe da gemessen wird oder so. Aber ich weiß, im Kraichgau gestern hat das, glaube ich, 23, irgendwas Grad gehabt. Also da war das Wasser wesentlich wärmer.
Ja, die Wassertiefe ist, soweit ich weiß, vorgeschrieben. Ich dachte immer in 1 Meter Tiefe.
Ja, für den Triathlon. Aber diese Wetterstationen oder diese Messstationen, die man so im
Ach
Internet
so,
finden
das
kann,
meinst du.
wo man das
Ja.
nachschauen kann, da weiß man halt nie so genau, an welcher Stelle oder wie tief wird gemessen. Ist
Ja,
das.
oder waren es jetzt nur 60 Zentimeter? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, ich
Ja.
gucke das lieber nochmal nach. Nicht, dass ich was Dummes erzähle.
Das wollte ich schon gerade sagen, wie bei der Uhrzeit. 60 Zentimeter sind 1 Meter, aber das stimmt ja nicht.
Nee, nee, das stimmt. Aber mach du ruhig schon mal weiter. Ich gucke das
Ja,
mal nach,
ich gucke mal in unsere Liste, was der nächste Punkt ist. Ja, der Neoprenanzug, wenn man halt weiß, man braucht den, dann sollte man sich den vielleicht nochmal angucken. Sind da Cuts drin? Muss man den nochmal kleben? Braucht man da nochmal irgendwie was? Oder ist der 1A und einsatzbereit? So. Das heißt, da kann man dann frühzeitig auch nochmal, wenn man das nicht rechtzeitig gecheckt hat oder wenn man jetzt merkt, da ist ein Cut drin. Das ist ein bisschen eine Frage mit dem Kleber, aber wir haben ein Video dazu gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich das hier auch. Ich habe auch gerade nochmal an irgendein Video gedacht, wegen Verpflegung. Ah ja, Gels selber mischen. Das schreibe ich mir schnell auf. Verlinke ich beide Videos unter dieser Podcast-Folge. Wir haben eine Erklärung, wie man den Neoprenanzug, wie man die Cuts kleben kann. Man muss sich halt den Kleber bestellen. Das kann eben ein bisschen dauern, aber ja, dann kann man so kleine Cuts oder auch ein bisschen größere noch mal kleben. Vielleicht für einen Wettkampf muss man halt gucken, wie der Neo dann hinterher aussieht. Aber für das eine Mal wird es auf jeden Fall reichen und der klebt eigentlich auch ziemlich gut und es ist relativ einfach. Ich schreibe mir das einmal schnell auf.
Ja, so lange kann ich hier nochmal übernehmen. Also ich habe es nachgeschaut und es waren tatsächlich 60 Zentimeter Tiefe, wo das eben 1 Stunde vor dem Wettkampf gemessen wird, wie kalt das Wasser ist. Und ich glaube, es wird an verschiedenen Stellen gemessen und dann wird einfach die tiefste Temperatur genommen. Also es wird quasi auch zugunsten der Athleten ausgelegt. Aber ja, ob jetzt 60 Zentimeter oder 100 Zentimeter macht jetzt, glaube ich, auch nicht so einen Riesenunterschied.
Doch, kann schon 40 Zentimeter können einen Riesenunterschied machen, glaube ich, im Wasser. Weil, also das merkt
Okay,
man ja
ich sag lieber
manchmal.
nichts mehr, was irgendwie mit Physik zu tun haben
Das
könnte.
merkt, nee, das merkt man ja manchmal beim Tauchen, wenn du dann einfach ein bisschen weiter runtertauchst, dass das Wasser da sehr viel kälter wird. So, also
Okay,
jedenfalls
gut.
ist mir das schon aufgefallen in manchen Seen oder so. Ja,
Ja,
auf
dann.
jeden Fall 60 Zentimeter, das ist gut zu wissen. Wir gucken uns auch den Neoprenanzug an. Dann haben wir noch den Punkt, die Strecke checken. Das kann man auch weit im Voraus machen. Im Idealfall fährt man die mal ab. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht da irgendwie, es gibt ja diesen ominösen Damm, der ganz, ganz viel von Fahrradfahrern genutzt wird. Keine Ahnung. Vielleicht fahren wir da mit dem Auto nochmal hin. Ich weiß es nicht. Aber man kann sich das halt auch über die Rollentrainer-Software anschauen. Also man könnte, gibt es ja immer, die eine oder andere Software hat immer die Strecke vom entsprechenden Wettkampf. Es gibt einen Anbieter, der macht das für ein Challenge. Es gibt einen Anbieter, der macht das für Ironman. Und dann kann man da die Strecken auch im Keller nachfahren. Dann hat man wenigstens das Gefühl der Höhenmeter mal. Manchmal sieht man ja vielleicht die Strecke auch. Das ist ja dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oder man, das mache ich ganz gerne, man macht das einfach über Google Street View. Da kann man ja dann quasi in die Städte reinhüpfen und die Straßen ablaufen. Hamburg hat den Vorteil, also der Ironman und der WTCS, die nutzen ja dieselbe Wechselzone quasi und haben im Endeffekt auch relativ ähnliche Schwimmstrecken. Also das ist auch nicht so anders. Da weiß ich auch, wo ich rauskomme und wo ich reingehe. Und weiß, wie es mit der Wechselzone ist. Und die Laufstrecke kenne ich auch so ein bisschen, weil ich da auch schon joggen war, wenn wir in Hamburg waren. So, also da kenne ich schon viel, aber ich habe es in anderen Städten schon so gemacht, dass ich halt einfach dann mit Google Street View irgendwo in die Stadt gehüpft bin und dann habe ich mir halt wenigstens die Straßen so ein bisschen angeguckt. Die Aufnahmen sind ja meistens nicht aktuell, aber man kann zum Beispiel auch sehen, ist irgendwo der Belag besser oder ist der Belag schlechter? Wie sind zum Beispiel Steigungen? Geht's hoch, geht's runter? Wie auch immer, so. Und das ist eine gute Möglichkeit, sich da vorzubereiten. Ansonsten vielleicht den Tag vorher oder die zwei Tage vorher dann sich nochmal die Strecke angucken, die Örtlichkeiten, aber nicht mehr die ganze Radstrecke abfahren. Das machen viele, wir wissen immer noch nicht so genau warum, aber wir raten immer davon ab, da nochmal irgendwie, also jetzt wie beim Ironman, nochmal am Tag vorher 90 Kilometer zu fahren oder da so riesen viel noch reinzuballern.
Ja, bisher haben wir es ja eigentlich immer ganz gut geschafft, zum Beispiel beim Allgäu-Triathlon oder auch in Zell am See vorher einfach, ich glaube, es war ein oder zwei Tage vorher, die Radstrecke mit dem Auto abzufahren. Das ist, oder, also wir konnten nicht die ganze Radstrecke abfahren, weil das waren zum Teil auch Radwege. Aber so die wirklich wichtigen Punkte, wie halt zum Beispiel ein steiler Anstieg oder so, dass man sich dann so ein paar Orte merken kann, okay, bis dahin ist eine wirklich krasse Steigung und dann geht es entweder bergab oder dann kommen Serpentinen oder so, dass man sich einfach mental darauf vorbereiten kann. Das ist dann natürlich ein bisschen kurzfristiger, wenn man das halt zwei Tage vorher macht, aber man fährt ja selten irgendwie in ein anderes Land ein paar Monate vorher, um sich das alles anzugucken. Du hast schon erwähnt, dass das eben bei den Rollentrainer-Softwares auch ganz gut möglich ist. Ich glaube, also Ruvi wurde ja jetzt mehr oder weniger auch von Swift übernommen. Das heißt, ich glaube, das wird einfach alles irgendwie ein riesiges Monopol, wo letzten Endes dann auch alle Strecken auch von allen Veranstaltern eingespeist werden. Also Ruvi hatte ja vorher schon Fullgas übernommen und bei Fullgas gab es die Ironman-Strecken und bei Ruvi gab es die Challenge-Strecken und jetzt ist das eigentlich alles sowieso schon ein Mischmasch. Also ich denke, man findet die Infos zumindest zum Streckenprofil mindestens auf Komoot oder dann beim Veranstalter und kann sich da ein Bild von machen. Manchmal kann man die GPX-Datei runterladen und einfach so in seine Trainingssoftware einspeisen und dann da die Steigung abfahren, ohne dass man irgendwie ein schönes Männekicken vor sich rumstrampeln sieht. Das hilft auch, mental stärker zu werden, sage ich euch. Aber also, wenn man nicht so viel abgelenkt wird. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, hast du ja schon erwähnt.
Ja, genau. Was man sich auch nochmal anschauen sollte, und das habe ich jetzt auch mal gemacht, den Zeitplan von der Veranstaltung. Da gibt es meistens, also bei den Langdistanzen ist es jetzt oftmals so ein 4-Tage-Programm. Also es ist in Hamburg auf jeden Fall 3 Tage, weil die Wettkampfbesprechung tatsächlich schon am Freitagabend ist. Was ich sehr gut finde. Ich finde es, also offen gesagt, immer ziemlich beschissen, wenn man die Wettkampfbesprechung Samstagmorgens hat und dann Samstagnachmittags das Bike einchecken muss. Das ist für mich, also meistens ist es nicht so, dass man von der Wettkampfbesprechung zum Bike-Check-In einfach kann. Das ist manchmal möglich. Also in Duisburg war es wenigstens räumlich sehr nah beieinander. Aber ich glaube, da war auch mindestens eine Stunde Zeit zwischendrin, von Wettkampfbesprechung bis Bike-Check-In. Also musste man eine Stunde überbrücken. In der Stunde fährt man nicht mehr heim. Wenn es warm ist, also da vor Ort gab es Bänke, wo man sich hinsetzen konnte, konnte man noch was essen, aber das ist alles nichts Bequemes. So. Dann irgendwie hängt man da lange Zeit rum, wenn man gleich zur Öffnung der Wechselzone da ist, dann steht man in der Schlange. Also alles sehr anstrengend. Ich finde es ziemlich geil, dass es jetzt so ist, dass man da Freitagabends zur Wettkampfbesprechung gehen kann und dann Samstagmittags einfach zum Bike-Check-In. Das finde ich grandios, weil das ist ein Termin am Tag und ja, das andere kann ich mir dann einteilen. Da kann ich entspannt dann zum Bike-Check-In gehen und das finde ich einfach Knorke.
Ja, manche Veranstalter sind ja auch so modern, dass sie vorab schon ein ganz langes PDF-Sheet rumschicken, wo dann alles ganz genau erklärt wird, wo kommen welche Startnummern ran, beim Helm, beim Rad und was musst du alles beachten an Regeln. Also zumindest in Zell am See war das der Fall und ich glaube, es gibt auch für Hamburg immer solche Event-Mails, wo dir dann auch zum Beispiel die Strecken vorgestellt werden oder bestimmte andere Infos. Aber klar, eigentlich ist die Wettkampfbesprechung trotzdem obligatorisch und es könnte da sein, dass die dann eben sagen, an der und der Stelle darfst du nicht überholen oder da darfst du nur so und so schnell fahren, weil das irgendwie gefährlich sein könnte, aus welchen Gründen auch immer. Also dann ist es schon ganz gut, da nochmal direkt vor Ort dabei zu sein und sich das nicht nur irgendwie durchzulesen oder in einem Rennvideo. Es gibt ja auch manchmal Wettkampfbesprechungsvideos anzugucken. Und man hat ja auch die Gelegenheit, da nochmal nachzufragen, wenn irgendwas unklar sein sollte.
Ja, zwei Dinge. Es kann halt auch sein, dass kurzfristig sich noch was geändert hat. Manchmal gibt es ja auch Schäden an irgendeinem Straßenabschnitt. Also gerade bei, wenn man eine 90-Kilometer-Runde fährt, würde ich jetzt sagen, da ist die Möglichkeit schon gegeben, dass da irgendwas noch passiert oder dass irgendwas geändert wird oder so. Das heißt, das sind dann Infos, die wahrscheinlich nicht mehr in eine Mail verpackt werden, sondern die erfährt man halt im Idealfall bei der Wettkampfbesprechung. Und die andere Sache ist, dass man auch noch Fragen stellen kann. Also das kann man ja sowieso gerade bei den Kampfrichtern und so. Aber man kann das eben dann auch in dem Zusammenhang machen. Und das ist halt auch nochmal eine gute Sache, dass man da hingehen kann und dass man einfach nochmal Fragen stellen kann, was ich einfach für sehr sinnvoll halte. Und der andere Punkt ist, ja, du hast angesprochen, ich glaube, er heißt Achim. Der Achim macht das beim Steinheim-Triathlon immer richtig gut, weil da gab es nämlich mal schon weit vorher eben einfach ein Video, wo alles wirklich sehr clever und auf eine sehr spannende Art und Weise erklärt wurde. Wie geht's ins Wasser? Wo geht's wieder raus? Was sind die Wege? Was muss man beachten? Wie ist der Zeitplan so? Und die haben das, glaube ich, richtig cool gemacht. Also das fände ich noch mal echt gut. Jetzt zum Beispiel beim Challenge ist es halt einfach schwer, weil da sind ja auch sehr viele Leute und dann machen sie halt, und das ist ja auch irgendwie sinnvoll, die Wettkampfbesprechung im Stadion. Aber Bike-Check-In ist halt in Hilpoltstein. So. Und dann hast du einfach schon immer so einen großen Weg. Es ist natürlich auch immer so, also es ist eine Sache, die Leute müssen einen Tag vorher anreisen, um dann die Wettkampfbesprechung mitzubekommen, wenn die nicht samstags ist. Es ist natürlich vielleicht unter Umständen auch eine Option des Veranstalters, das Publikum früher in Richtung Messegelände zu bekommen, wo die Leute halt dann auch einkaufen sollen. So, das spielt sicher auch ein Stück weit eine Rolle. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt angenehmer, wenn man da nicht so viel Stress hat, sondern eben die Zeit und die Entspannung. Aber da wichtig ist einfach nur, dass man sich das irgendwie, ja, dass man es auf dem Schirm hat, dass man vielleicht nicht dann Samstagmittags kommt und sagt, wie ist jetzt sonntags keine Wettkampfbesprechung mehr? Und dann wird einem klar, nee, sonntags ist dann nicht nochmal für
Ja.
3000. Nee, wenn man das nur von kleineren Veranstaltungen kennt, wo das Sonntagmorgens vor dem Wettkampf ist, kann das ja, weißt du, wenn man sich nicht informiert, kann das halt schon sein, dass man dann denkt, es war doch sonst immer Sonntagmorgens. Und das ist halt dann nicht.
Also kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass sich jemand zum Ironman oder zu einer Langdistanz anmeldet und dann so blauäugig ist. Aber gut, es gibt immer alles Mögliche oder es gibt viele Dinge, die es nicht gibt.
Ja,
Wir haben es jetzt auf jeden Fall mal erwähnt.
nur weil du dir es nicht vorstellen kannst, heißt es nicht, dass es das nicht gibt.
Ja, das stimmt. Ich kann mir auch ganz viele Dinge nicht vorstellen, was
Ja.
Rechtschreibung angeht. Und sie finden trotzdem täglich statt, zum Beispiel auf YouTube. Ja.
So, eben, deswegen. Und dann vielleicht auch noch der kleine Hinweis, dass man, wenn man sich anguckt, wann die bestimmten Termine sind, dass man vielleicht auch guckt, wo die sind. Weil, ja, in Hamburg, also ich meine, wenn es jetzt in Frankfurt heißt, Wettkampfversprechung auf dem Römer, dann weiß man meistens, wo das ist. Aber wenn man den Römer nicht kennt, dann sollte man eben auch da nochmal nachgucken, weil wenn es dann 5 vor 12 ist und man muss noch 3 Kilometer zur Wettkampfbesprechung rennen, weil man am falschen Ort ist, dann ist das auch doof. Also da auch nochmal gut vorbereiten, sich das angucken, wissen, wo welche Veranstaltung ist. Und dann hat man wirklich schon viele Sachen aus dem Weg geräumt, die an so einem Rennwochenende irgendwie schiefgehen können.
Ja, also meines Erachtens ist es heute sehr viel einfacher als noch vor 20 Jahren, wo man noch mit einer Karte rumgelaufen ist oder mit einem Stadtplan, wo man sich alles einzeichnen musste. Heute machst du nur dein Google Maps an und das sagt dir dann schon, wo du abbiegen musst. Aber solche neuralgischen Punkte wie zum Beispiel Dixi-Klos oder irgendwelche Toiletten sind vielleicht doch ganz gut zu wissen. Also wo es welche gibt oder wo man vielleicht auch eine öffentliche Toilette benutzen kann oder in einem Restaurant oder sowas am Tag vor dem Wettkampf sein kleines Geschäft verrichten kann, quasi. Das sind, glaube ich, schon Punkte, die relevant sein können oder wo es dann mal drängt.
Ja, das ist richtig. So, deswegen, Wissen ist Macht, ne?
Ja, und ansonsten, ich glaube, also in Hamburg kann man sich schon mal abschminken, dass man da mit dem Auto reinfährt. Dann muss man auch die Öffis planen und dass man da lieber eine Bahn zu früher nimmt und so weiter oder dass man auch so nah wie möglich an der Wechselzone eine Unterkunft sich holt. Aber das
Ja.
sind ja auch alles Dinge, die man idealerweise schon ein paar Monate vorher gemacht hat und vorbereitet hat. Also das wäre nichts, was in der Rennwoche dann nochmal relevant würde, oder?
Sollte es jedenfalls nicht, nein, sollte es
Ja.
nicht. Ja. Nee, ich
Aber
glaube.
wie man sieht, ja,
Ja.
man muss so viele Dinge planen im Vorhinein und das Training haben wir jetzt noch gar nicht besprochen oder zum Beispiel Sachen wie Tapering oder so, da gibt es ja eine extra Podcast-Folge zu.
Ja, eben, da gibt es andere Folgen und wenn es die noch nicht gibt, dann kommen die. Deswegen hier auch hier auf jeden Fall der Hinweis, es macht Sinn, diesen Podcast zu abonnieren. Um im Triathlon besser zu werden, hilft es sehr, weil es sind eben nicht nur die Trainingsreize, es ist auch ganz vieles drumrum. Triathlon ist halt echt aufwendig. Aber wenn es einfach wäre, dann wäre es ja Fußball, ne?
Ja, sozusagen, genau. Ich glaube, wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen und ich glaube, wir sollten die in Zukunft immer an den Anfang stellen, weil das ist aus meiner Sicht so super wichtig, und für uns auch einfach immer eine schöne Wertschätzung. Wir haben nämlich wieder eine Kaffeespende bekommen. Diesmal ein Geburtstagskaffee von Yannick. Vielen herzlichen Dank.
Wahrscheinlich mehrere Geburtstagskaffees für mehrere Geburtstage.
Tatsache, ja, genau. Das waren einmal deiner und einmal mein Geburtstag und es waren wirklich sehr viele Kaffees. Also genau, ich merke gerade, dass ich in dieser Podcast-Folge ein bisschen müde war und vielleicht doch vorher mir hätte einen Kaffee machen sollen. Das werde ich dann nächstes Mal berücksichtigen und beachten. Aber ja, genau, worum es bei dieser Kaffeespende geht, ist ja eigentlich, dass es eine kleine Wertschätzung für uns ist oder ein Zeichen, dass ihr gerne unseren Podcast hört, das freut uns immer riesig. Es freut uns auch dann zu lesen, was ihr so dazu schreibt oder welche Folgen euch vielleicht auch besonders gefallen haben. Das dürft ihr uns natürlich auch selbst auch immer gerne zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts als Kommentar hinterlassen. Und ansonsten sind wir auch überall anderswo erreichbar, bei Instagram, bei YouTube oder sogar noch ganz altmodisch per Mail. Wir haben auch schon mal ein Päckchen geschickt bekommen.
Ja.
Also theoretisch ist auch das möglich, aber nee, ich rate eher davon ab, weil
Ja, bitte keine Päckchen. Und schon gar nicht an die Adresse, die auf der Webseite steht. Das wäre sehr nett. Danke.
genau, also lieber schnell und trotzdem herzlich über die
Kaffeespende.
bekannten Kanäle. Ja.
Oder man macht gleich eine runde Sache draus, indem man uns unterstützt und für sich selber gleich noch Training bucht. Das ist nämlich eigentlich auch das, was man im Racing-Team machen kann. Man bekommt Trainingspläne, man bekommt die Community. Wir müssen auf jeden Fall auch noch mal eine Folge, das machen wir, wenn wir quasi fertig sind mit Hamburg, weil nächste Woche könnte es unter Umständen einen Rennbericht geben. Danach machen wir mal eine Folge zu unserem Teamcamp, weil wir waren ja mit unserem Racing-Team im Camp vor 3 Wochen und das war Bombe. Also es war mega geil, es waren super nette Menschen, es hat richtig viel Spaß gemacht, es war ein tolles Hotel, es war eigentlich viel zu viel Essen, viel zu viel gutes Essen. Also ich habe echt so viel gutes Essen bekommen, was natürlich auch irgendwo hilfreich war. Aber das ist auch noch mein Thema, dann werden wir nochmal in einer Podcast-Folge drüber sprechen. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da ist ja ein Deal, ne? Wir unterstützen dich im Training und du unterstützt uns mit deinem Beitrag. Und wenn jemand keinen Kaffee spenden möchte, sondern das lieber so machen möchte, freuen wir uns auch riesig drüber. Weil wir können ja dann auch nochmal ganz anders unterstützen, wenn wir die Trainingspläne schreiben, wenn da die Community mit dranhängt und ja, da einfach eine Gemeinschaft entsteht, die da zusammen sich voranbringt. So, also wenn das interessant ist, dann auch mal gucken, in der Podcast-Beschreibung gibt es da auch tatsächlich ein kleines Angebot für euch, wenn ihr das mal testen wollt. Und ja, ansonsten werden wir natürlich jetzt mal den Kaffee trinken, den Yannick uns da gespendet hat und schauen, dass wir für diese Woche fit werden, weil das könnte für uns beide ein anstrengendes Wochenende werden.
Ich glaube, am besten ist es, jetzt erstmal eine Woche lang keinen Kaffee zu trinken und dann am Samstag, dann ist man da wirklich richtig wach und kann am Sonntag ganz stark loslegen.
Ja, und übrigens, falls wir uns sehen in Hamburg, ne, falls Leute von euch da sind, gerne Hallo sagen. Also wir kennen euch wahrscheinlich nicht so oder erkennen euch nicht so schnell, aber ihr uns vielleicht. Und deswegen, also wir haben schon ein paar Mal gehört, dass Leute ein bisschen Scheu hatten, uns anzusprechen. Also gerne. Wir sind manchmal beschäftigt. Wenn wir eine Kamera in der Hand haben, dann filmen wir gerade irgendwas oder wenn wir halt irgendwie in einem Gespräch sind. Aber wir sind immer offen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ansprecht. Und wir sind garantiert keine großen Stars, wo ihr Angst haben müsst, irgendwas zu sagen. Deswegen, also einfach gerne ansprechen. Gerne auch am Sonntag auf der Laufstrecke. Da kann ich für nichts garantieren. Ich weiß nicht, wie clever, klar mein Kopf da noch ist, aber ja, da bitte keine Scheu haben. Wir freuen uns immer und ja, sind dann gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja auch einfach am Sonntag oder am Samstag oder vielleicht auch am Freitag schon in Hamburg.
Idealerweise im Ziel.
Ja, oder ja, genau, im Ziel. Hinterher beim Bike-Checkout oder in der Pizzeria. Es gibt genug Möglichkeiten. Wir sind gespannt, was passiert. Sind am Ende, glaube ich, jetzt nächste Woche kommt der Rennbericht. Deswegen, also nicht nur wegen den Tipps, sondern natürlich auch wegen dem spannenden Rennbericht. Nächste Woche Abo dalassen. 5-Sterne-Bewertung, freuen wir uns auch immer riesig drüber. Und ansonsten viel Spaß beim Training, schöne Woche dir, euch und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao.